Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Die Welt zu Gast bei Autokraten. Unter dieses Motto kann man das Sportjahr 2022 stellen, mit den Olympischen Spielen in China und der Fußball-WM in Katar. Wir blicken voraus auf diese zwei Events und besonders darauf, wie das Organisationskomitee der Spiele in Peking und das Organisationskomitee der Sommerspiele in Tokio miteinander kooperieren und konkurrieren. Außerdem spreche ich mit dem Bundestrainer der Skispringerinnen, Maximilian Mechler, über das erste Silvesterturnier der Springerinnen. Sie hören ein Interview mit Rallye-Fahrerin Annette Fischer, in dem sie erklärt, warum die Rallye Dakar wie eine Schnitzeljagd ist. Und wir blicken auf die Rolle, die Sportvereine für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Corona-Pandemie haben können. Der Goldene Adler, das ist die Trophäe, die der Sieger der Vierschanzentournee mit nach Hause nehmen kann. Und nach dem Neujahrsspringen gestern ist es wahrscheinlich, dass das in diesem Jahr der Japaner Ryoyo Kobayashi sein wird. Eine Goldene Eule, das ist die Trophäe, die gestern die Österreicherin Marita Kramer gewonnen hat. Beim ersten Silvesterturnier der Skispringerinnen, das aus zwei Springen in Slowenien bestand. Immerhin mal ein Wettbewerb rund um den Jahreswechsel, wie bei den Männern. Dazu auch mit dem K.O.-System, was die Vierschanzentournee ja auch mit ausmacht. Aber eben doch nur eine Schanze in Slowenien statt vier Schanzen in Deutschland und Österreich. Deswegen habe ich den Bundestrainer der Skispringerinnen, Maximilian Mechler, gefragt, ist dieses Silvesterturnier ein Trostpreis dafür, dass es wieder keine Vierschanzentournee für die Frauen gibt?
Trostpreis würde ich nicht ganz sagen. Es war auf jeden Fall eine Neuerung. Silvester und Neujahrspringen. Wir sind erstmal recht froh, dass wir auch noch mal einen zusätzlichen Wettkampf haben und auch ein Neujahrspringen an prominenter Stelle eben. Das war schon mal super und sind natürlich auch, was es im Hintergrund schon passiert, dass Gespräche über die Planungen der Tournee stattfinden und uns schon sehr konkret werden. Und das freut uns natürlich, wenn es baldmöglichst kommen würde.
Genau, da hat es unter der Woche die Berichte gegeben, dass es vielleicht dann schon in der kommenden Saison dann endlich eine Vierschanzentournee auch für Frauen geben könnte und dann offenbar mit dem Plan, wenn die Männer ihr erstes Springen in Oberstdorf haben, dann springen die Frauen in Garmisch und dann umgekehrt und in Österreich dann genau das Gleiche. Wäre das etwas, was Sie befürworten würden?
Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn sowas stattfindet. Ob es jetzt genau so sein muss, ich weiß nicht genau, an was das alles hängt. Organisation, Fernsehzeiten, Rahmenbedingungen. Aber ich denke schon, dass Sie da einen funktionierenden, guten Plan aufstellen werden für nächstes Jahr. Und das klingt ja schon alles sehr, sehr konkret. Und darüber freuen wir uns, wenn es nächstes Jahr schon passieren würde.
Solche Pläne gibt es ja in den vergangenen Jahren aber auch immer mal wieder. Also zumindest, dass das in Aussicht gestellt wird. Und irgendwie bleibt es dann aber immer bei diesen Absichtserklärungen und nicht so wirklich passiert was. Haben Sie diesmal das Gefühl, dass das jetzt wirklich anders ist und konkreter wird?
So lange bin ich ja noch nicht dabei. Ich habe es immer zwar verfolgt, bin seit letztem Jahr erst im Damen-Skispringen unterwegs und seit diesem Jahr erst in der Verantwortung. Und ich habe schon das Gefühl, dass es konkret ist und nicht nur Ankündigungen sind.
Warum wäre eine Vierschanzentournee für Frauen denn so wichtig?
Weil es ein prestigeträchtiger Wettkampf ist, den die Frauen auch gerne mitmachen würden. Und die Vierschanzentournee ist schon ein Riesenhighlight, auf das jeder hinfiebert. Und aus dem Grund, denke ich, ist so ein Wettkampf wichtig, so einen zu haben.
Dann kommen wir mal zum Sportlichen. Bei diesem Silvesterturnier ist Katharina Althaus insgesamt Siebte geworden in der Gesamtwertung als beste Deutsche. Sind Sie zufrieden insgesamt?
Ja, eher durchwachsen. Die Katharina ist wirklich gut gesprungen, aber nicht ganz so gut wie die letzten Wochen schon. Das kann sein, das kann auch mit der Schanze zusammenhängen. War auch nicht ganz so glücklich vom Wind, deswegen sind die Platzierungen völlig in Ordnung und völlig im Rahmen und das kann auf der nächsten Schanze schon wieder ganz anders aussehen. Also das war in Ordnung. Der Rest von der Mannschaft, ja, hätten wir uns schon ein bisschen mehr erwartet und ist nicht ganz so gut gelaufen, wie wir uns das erhofft haben und wie sie es auch drauf haben.
Sie haben gerade schon angesprochen, dass Katharina Althaus in dieser Saison die beste deutsche Skispringerin ist und auch schon fünfmal auf das Podest gesprungen ist. Einmal war sie auch ganz oben. In der vergangenen Saison gab es gar keine deutsche Skispringerin, die in einem Einzelspringen mal auf dem Podest gestanden hat. Sie sind jetzt seit einem halben Jahr oder seit dem Sommer neuer Bundestrainer bei den Skispringerinnen. Woran haben Sie mit vor allem mit Katharina Althaus gearbeitet, dass sie jetzt so einen Sprung gemacht hat?
Ja, das war zum Anfang, auch zum Start, weil es ja die im letzten Jahr noch nicht mehr ganz so rund lief. Nicht zu erwarten, dass wir so schnell wieder rankommen können, besonders die Katharina. Ich hätte gedacht, da bräuchten wir noch etwas mehr Zeit. Aber wir haben hauptsächlich an der Athletik und besonders an der Flugtechnik gearbeitet. Und das ist ja anscheinend gut gekommen.
Was genau kann man da dann steuern an der Flugtechnik? Was verändert man da?
Ja, wir wissen ja ungefähr schon, was notwendig ist, um richtig gut zu springen. Aber ob dann das im konkreten Fall auch funktioniert und die Athletin sich damit wohlfühlt, das ist immer etwas ausprobieren und einfach gut arbeiten. Und wenn dann ein, zwei Versuche nicht so gut gehen, sich auch nicht entmutigen zu lassen, sondern dann den nächsten Schritt versuchen zu machen und einen neuen Ansatz zu finden. Und das hat sehr gut funktioniert dieses Jahr.
Sehr wohl fühlt sich auch die Führende im Gesamtweltcup. Insgesamt 5 Siege, Marita Kramer aus Österreich. Was macht sie so stark?
Ja, der einfach das beste Gesamtpaket. Sie hat anscheinend eine sehr gute Athletik, super Fluggefühl und hält die Ski immer extrem plan und ist auch nervlich extrem stabil. Und das Gesamtpaket bei ihr war letztes Jahr schon sehr gut und sie hat anscheinend dieses Jahr noch etwas stabilisieren können, ohne an der Leistung zu verlieren. Und darum ist sie auch verdient die Beste im Moment.
Ist das dann natürlich auch wahrscheinlich die Top-Favoritin für die Olympischen Spiele, die dann jetzt bald anstehen? Was sind da für das deutsche Team die Ziele, die sie sich gesteckt haben?
Ja, natürlich ist die Marita Kramer die absolute Favoritin für Olympia. Die gilt es zu schlagen, für alle anderen auch. Und da sind schon ein paar dabei, die es auch können. Für uns als Ziel wollen wir einfach mit Zweien so gut in Form sein, dass wir dann dort auch besonders in dem neuen Mixed-Team-Event mit den Herren zusammen da um eine Medaille mitspringen können.
Sagt der Bundestrainer der Skispringerinnen Maximilian Mechler hier im Deutschlandfunk. Die Vierschanzentournee, die Tour de Ski im Langlauf, die alpinen Skiweltcups, sie alle pausieren heute. In Winterberg wurde aber heute nochmal gerodelt und nach den Erfolgen im Einzel ist die Staffel aber für die Deutschen nicht so ganz erfolgreich gelaufen. Luise Kropf mit einer Bilanz des Wochenendes.
Zum Abschluss in Winterberg ein leichtes Schulterzucken und das Wiegen mit dem Kopf. Denn nicht ganz fehlerfrei ging es für die deutschen Rodler mit der Staffel den Eiskanal hinunter. Platz 4 am Ende, hinter der Gewinnerstaffel aus Lettland. Österreich wurde Zweiter, die USA Dritter. Mit der Staffel nichts geholt, in den Einzelwettbewerben alles gewonnen. Julia Taubitz und Johannes Ludwig, beide holten in Winterberg im Einzel den Weltcupsieg und bauten ihre Führung in der Gesamtwertung aus. Im Doppel fuhren Tobias Wendel und Tobias Alt auf den ersten Platz. Die deutsche Bilanz: 3 Siege in 4 Rennen. Aber auch wenn der Erfolg das Gesamtbild bestimmt. Es gab nicht nur strahlende Gesichter in Winterberg. Felix Loch sucht nach seiner Corona-Infektion noch seinen Rhythmus. Und bei den Frauen stürzte Diana Eidberger im Kanal, die damit wohl ihre Chance auf ein Olympiaticket vergeben hat.
Und auch die Bobfahrer sind heute die Eisbahn runtergefahren in Sigulda. Da hatte Francesco Friedrich gestern ja einen kompletten Aussetzer nach einem Jahr, wo er die Rennen alle gewonnen hat, nur 12. nach 2 missratenen Läufen. Heute gewinnt er dann im Zweierbob wieder 600stel vor dem Briten Brad Hall und dem Letten Oskars Kibermanis. Die Sportlerinnen und Sportler bereiten sich also weiterhin auf die Olympischen Spiele in China vor. In einem Monat ist die Eröffnungsfeier. Aber natürlich bereitet sich auch das Organisationskomitee und das Land an sich auf diese Spiele vor. Denn bei Olympia geht es ja längst nicht nur um Sport, sondern auch um Diplomatie, Ideologie und diverse soziale Fragen. In den kommenden Wochen werden wir uns einige dieser Themen in unserer Olympia-Serie genauer ansehen. In unserem ersten Teil geht es um die Beziehung zwischen China und Japan. Beide Länder sind wirtschaftlich eng verbunden, kämpfen aber auch um Einfluss im Pazifik. Und so gestaltet sich dann auch die Zusammenarbeit rund um die Olympischen Spiele als kompliziert, beobachtet Felix Lill.
Im März vergangenen Jahres kam aus Peking ein großes Angebot. CGTN, der unter Kontrolle der Kommunistischen Partei stehende Auslandssender Chinas, berichtete darüber so:
Das Internationale Olympische Komitee hat verkündet, dass China angeboten hat, Impfstoffe für Athleten der diesjährigen Olympischen Spiele von Tokio bereitzustellen, sowie für die Winterspiele von Peking im nächsten Jahr. IOC-Präsident Thomas Bach sagt, das chinesische Olympische Komitee ist bereit, die zusätzlichen Dosen durch Zusammenarbeit mit internationalen internationalen Partnern bereitzustellen.
Es kam zu einem kritischen Zeitpunkt. Gut 4 Monate vor dem geplanten Start der bereits um ein Jahr verschobenen Sommerspiele von Tokio. In Japan wuchs die Angst, dass Olympia zu einem Superspreading-Event werden könnte. Und im benachbarten China bot man flugs Hilfe an. Aber große Freude verursachte dies in Japan nicht. Die Regierung in Tokio wollte keinen Impfstoff verwenden, der nicht schon in den meisten Ländern sowie Japan zugelassen war. Auch bei weiteren Hilfsangeboten reagierte man eher schmallippig, erinnert sich Shin Kawashima, Professor an der Universität Tokio und Experte für Außenpolitik in Ostasien.
Wegen der Olympischen Spiele mussten Japan und China eine freundschaftliche Beziehung betonen. Peking wollte mit den Tokyo-Spielen zusammenarbeiten, auch weil die darauffolgenden Spiele in Peking stattfinden. Dadurch konnte auch Japan mit dieser Atmosphäre der Hilfsbereitschaft nicht brechen. Die beiden Länder hatten mehrere Gründe, sich um gute Beziehungen zu bemühen, aber die Olympischen Spiele waren auf jeden Fall einer davon.
China und Japan, die zweit- und drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, sind ökonomisch eng verbandelt. Ihr Verhältnis zueinander ist trotzdem schwierig. Kriegsverbrechen Japans gegenüber China im Zweiten Weltkrieg spielen eine Rolle. Außerdem haben die Länder Territorialkonflikte und sehen sich als Rivalen um Einfluss im pazifischen Raum. Was sich auch im Sport bemerkbar macht. Die lauthals international kommunizierten Hilfsangebote aus China verstand man in Japan auch als Andeutung, Tokio könne der Lage allein nicht Herr werden. Hinzu kommt der Gedanke der Softpower. Je mehr Positives die Welt über eine Nation hört, desto beliebter und dadurch einflussreicher wird der Staat dahinter. So hat sich China, das international kaum Freunde hat, auch dringend Zuspruch aus Japan gewünscht für die nun anstehenden Winterspiele in Peking.
Die chinesische Perspektive will die Darstellung bekräftigen, dass Covid-19 eben nicht aus China stamme. Und indem China nun so offensichtlich freundschaftlich zu Japan gewesen ist, wurde es für die japanische Regierung schwieriger, offiziell etwas Gegenteiliges zu sagen. Auch zur ganzen Veranstaltung der Spiele von Peking kann sich Japan nicht so hart äußern wie jetzt die USA oder Großbritannien.
Anfang Dezember verkündeten die USA wegen diverser Menschenrechtsverletzungen durch die chinesische Regierung, keine Staatsvertreter zu den Pekinger Spielen zu schicken. Sofort schlossen sich mehrere andere Industriestaaten an. Kurz vor Weihnachten beschloss auch Japan, dass keine hochrangigen Politiker nach Peking reisen. Einen diplomatischen Boykott wollte man das aber nicht nennen. Auf die ersten Ankündigungen der USA hatte China zunächst widersprüchlich reagiert. Zhao Lijian, außenpolitischer Sprecher der chinesischen Regierung, sagte:
Die Athleten sollten es sein, die im Mittelpunkt stehen und nicht Politiker, die von Boykott reden. Wer zum Boykott aufruft, tut dies für seine eigenen politischen Interessen und für Selbstdarstellung. In Wahrheit interessiert es niemanden, ob diese Leute nun kommen oder nicht. Und es hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Fähigkeit von Peking, die Olympischen Spiele erfolgreich durchzuführen.
Dass es den Offiziellen in Peking egal ist, ob ausländische Regierungsvertreter mit ihnen den Sport feiern, stimmt aber auch nicht. Wer einen diplomatischen Boykott beschließt, werde die Konsequenzen spüren, hieß es. Und Mitte Dezember sprach die Global Times, eine Zeitung der Kommunistischen Partei Chinas, folgende Mahnung an Japan aus.
Japan sollte Zutrauen bewahren, nachdem China den Spielen von Tokio seine volle Unterstützung gewährt hat und zudem 2022 das 50-jährige Jubiläum der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Japan markiert.
Kooperation bei der Durchführung Olympischer Spiele ergibt gerade in diesen Zeiten Sinn. Tokio könnte Erfahrungen mit Spielen in der Pandemie weitergeben. Das regelmäßige Testen, die Isolationsbestimmungen und die Regeln des Zusammenspiels zwischen Olympia-Akkreditierten und der lokalen Bevölkerung. Dabei müssen die Lehren dem Kontext angepasst werden. Japan ist eine liberale Demokratie und muss laut Verfassung Grundrechte wahren. Chinas Ein-Parteien-System braucht auf so etwas weniger zu achten. Zudem sind heute deutlich mehr Menschen geimpft als noch im letzten Sommer. Und die Inzidenzen in China sind nach offiziellen Zahlen niedrig. Der vorige und der nächste Olympiagastgeber hätten also viel miteinander zu besprechen. Aber tun sie das auch, jenseits medial ausgetragener Phrasen zu Unterstützung? Shin Kawashima glaubt:
Wahrscheinlich nicht. Das sind Lippenbekenntnisse. Japan könnte einige Fragen des Managements erklären, aber für China ist es die Chance zu zeigen, dass man es mit dem eigenen System besser kann.
Auf einen Fragenkatalog per E-Mail, inwieweit der Austausch im Zuge der Olympia-Organisation gefruchtet hat und wie sich auf dieser Basis die bilateralen Beziehungen entwickeln, haben sowohl das Tokio-Tor-Organisationskomitee vom letzten Sommer als auch jenes aus Peking für diesen Winter nicht geantwortet.
Felix Lill über die widerwillige Zusammenarbeit zwischen China und Japan rund um die Olympischen Spiele. Aber die Winterspiele sind ja nicht das einzige große Event, bei dem es nicht nur um Sport gehen wird in diesem Jahr, sondern immer auch um Menschenrechte. Da wäre ja zum Beispiel auch noch die Fußball-WM in Katar. Und deswegen beginnt Marina Schweizers Ausblick auf ein Jahr voller Menschenrechtsfragen an die großen Sportverbände mit dem FIFA-Präsidenten.
We will see the best World Cup.
Wir werden die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten Ende 2022 in Katar sehen.
So prognostiziert es FIFA-Chef Gianni Infantino. Viele Fans und Menschenrechtsorganisationen glauben genau das Gegenteil. Sie sorgen sich wegen der Menschenrechtslage im Emirat. Laut einem Bericht von Amnesty International sind seit der WM-Vergabe über 15.000 Gastarbeiter ums Leben gekommen. Auch die LGBTQ-Community muss nach katarischem Recht schwere Strafen fürchten. Infantino glaubt aber, dass der Fußball etwas zum Positiven verändern kann.
Wir müssen auch anerkennen, dass ohne das Scheinwerferlicht der WM viele Verbesserungen nicht gekommen wären. Jetzt hat es einige Veränderungen gegeben. Das ist nicht von der FIFA anerkannt worden, sondern von internationalen Organisationen, vor allem für die Arbeitenden.
Aber die Umsetzung stagniert, befinden Menschenrechtler, die sich auf Berichte aus dem Land stützen. Zu Olympiagastgeber China ist ihr Urteil noch drastischer. Die Lage habe sich seit den Spielen in Peking 2008 verschlechtert, sagt etwa Human Rights Watch. Es geht dabei zum Beispiel um die Unterdrückung ethnischer Minderheiten und die Meinungsfreiheit. Das Internationale Olympische Komitee beharrt darauf, dass es politisch neutral sei.
Unsere Verantwortung ist nicht hier und kann es nicht sein, die politischen Probleme dieser Welt zu lösen.
So IOC-Chef Thomas Bach jüngst im ZDF. Man sei nur für die Durchführung der Spiele verantwortlich, auch im Sinne der Athletinnen und Athleten. Doch gerade sie wollen nicht, dass ihr Sport bei Großveranstaltungen mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung steht, sagt Maximilian Klein von Athleten Deutschland.
Sie können keinen Einfluss auf die Vergabeentscheidung ausüben und haben auch keine Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte im weiteren Prozess. Und trotzdem sollen sie dann Jahre später die Fehler der Verbände ausbaden und Verantwortung für diese tragen. Und da kann man dann schon von Instrumentalisierung sprechen, ja zumindest aber von einer vorgeschobenen Ausrede, wenn die Verbände und Veranstalter dann Jahre später um die Ecke kommen und ja nicht müde werden zu betonen, dass es ja vor allem um die Athletinnen und Athleten und deren Sport gehe.
Verbände und Veranstalter kämen ihrer Verantwortung nicht nach, was sich schon an der Vergabe nach Katar oder China zeige. Das findet auch Andrea Florence, Direktorin der Sport and Rights Alliance, einer globalen Koalition von Gewerkschaften und NGOs.
An einem Punkt sind diese beiden Länder vergleichbar. Menschenrechte sind nicht in Betracht gezogen worden, als die Großereignisse vergeben worden sind. Das muss aber mit einbezogen werden, wenn so ein großes Ereignis von Ländern ausgetragen werden soll, die Menschenrechte nicht respektieren. Und die Regeln, die sich Sportverbände jetzt geben, müssen auch erst einmal implementiert werden. Und zwar für alle Ereignisse.
Sowohl das IOC als auch die FIFA haben sich in den vergangenen Jahren mit NGOs ausgetauscht und wollen jetzt mehr auf Menschenrechte achten, schreiben sie. Die FIFA will das bei künftigen Vergaben berücksichtigen. An dieser Ankündigung wird sich der Sport messen lassen müssen, sagt Andrea Florence.
Ich hoffe, dass 2022 das Jahr sein wird, in dem der Sport endlich aufwacht und sich der Menschenrechte annimmt. Nicht nur, indem er sich mit seiner Verantwortung befasst, diese zu respektieren, sondern auch, indem er seine Macht einsetzt, um Menschenrechte voranzubringen und die Werte, die der Sport aufzeigt.
2022. Ein Jahr, in dem der Sport nicht davon losgelöst werden kann.
Marina Schweizer über das Jahr der autokratischen Sportevents. Ob Deutschland zumindest die Winterspiele diplomatisch boykottiert, das steht noch nicht fest. Einen kompletten Boykott gibt es auf jeden Fall nicht. Selbst große Menschenrechtsorganisationen fordern den ja nicht. Wenzel Michalski, der Deutschlandchef von Human Rights Watch, sagt aber im Deutschlandfunk Sportgespräch, dass dieses Jahr die letzte Chance für das IOC und die FIFA ist, sich klar zu Menschenrechten zu bekennen.
Also der Punkt, dass diese Verbände ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, ist überschritten. Das kann ich ganz eindeutig so sagen. Und was wir dann jetzt fordern und einsetzen, wie wir unsere Kritik und unsere Forderungen noch weiterhin verschärfen, werden wir in den nächsten Wochen diskutieren. Ich denke, dass 2022 wirklich die Wasserscheide ist, an der sich dann zeigen wird, ob überhaupt diese großen Weltverbände noch Sinn machen oder ob sie sich obsolet gemacht haben. Ich meine, auch kommerziell zum Beispiel haben wir gesehen, dass die letzten Spiele, Olympischen Spiele, bei den Fernsehübertragungen eine Einschaltquoten-Misere erlebt haben. Wenig Leute interessieren sich tatsächlich noch für die sportlichen Ereignisse. Ich denke, eine große Einkehr ist dort vonnöten. Die Funktionäre und Funktionärinnen, die jetzt da noch am Ball sind, scheinen aus der Zeit gefallen zu sein. Sie haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Selbst wenn die Wirtschaft jetzt schon fordert, zum Beispiel der BDI fordert, die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang auch von Unternehmerseite her anzuprangern, spätestens dann muss einem Herrn Bach und den anderen klar sein, dass ihre Zeit gekommen ist und die müssen zurücktreten und einer neuen Generation von menschenrechtsbewussten Funktionären das Feld überlassen. Sonst haben sie selber ihren eigenen Sport im Sinne von Großveranstaltungen und Olympischen Spielen zerstört.
Und auch der FDP-Menschenrechtspolitiker Peter Heidt glaubt, dass das Jahr 2022 ein Wendepunkt sein könnte und dass es im Zweifel auch ohne IOC und FIFA gehen könnte.
Und ich glaube, wenn wir uns zusammentun, Menschenrechtsorganisationen, Politik, Sportler und sagen so nicht mehr und denen deutlich machen, auch vielleicht in Verbindung mit Wirtschaftsverbänden, wir wollen eine Veränderung, ansonsten machen wir das neu. Es ist ja nicht Gott gegeben, dass Olympische Spiele nur vom IOC veranstaltet werden müssen. Es ist auch nicht Gott gegeben, dass die FIFA allein seligmachend ist, was den Fußball angeht. Es gibt da Tendenzen, übrigens auch bei den Fans, gerade im Fußball, die sagen, das wollen wir so nicht mehr. Und das müssen wir ausnutzen. Deswegen ist nämlich China und auch die WM in Katar eigentlich ein Wendepunkt dessen, dass wir was verändern können. Und für mich ein kleiner Hoffnungsschimmer ist eigentlich die Eishockey-WM in Belarus, die da nicht stattgefunden hat.
Und das ganze DLF-Sportgespräch können Sie nachhören in der DLF-Audiothek oder auf deutschlandfunk.de/sport. Eine Gruppe von Menschen, die mit Fackeln vor das Haus der sächsischen Gesundheitsministerin zieht. Angriffe auf die Polizei in Bautzen, Ausschreitungen in Schweinfurt. Nur drei Beispiele von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in den vergangenen Wochen. Sichtbare Zeichen davon, dass sich eine sehr kleine, aber laute und extreme Gruppe von der Mehrheit der Gesellschaft abgespalten hat. Und natürlich Extrembeispiele. Aber gleichzeitig ist Corona natürlich ein Stresstest für uns alle in der Gesellschaft und damit auch für Orte, in denen gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht. Zum Beispiel auch Sportvereine. Die sozialen Tankstellen, wie der Deutsche Olympische Sportbund gerne sagt. Aber haben diese Tankstellen nach 2 Jahren Corona überhaupt noch Benzin? Darüber habe ich mit Thorsten Abicht gesprochen. Er ist Vorstandsvorsitzender des SV Blau-Weiß Größen, knapp 250 Mitglieder in einer Gemeinde in Thüringen mit knapp 4000 Menschen. Abicht ist dort auch parteiloser Bürgermeister und er hat vor ein paar Jahren für den Thüringer Sportbund auch Projekte über Demokratieförderung in Vereinen geleitet. Und ihn habe ich gefragt, inwiefern Sportvereine in dieser Situation eine Vorbildrolle einnehmen können für die Mitglieder in so einer Gemeinde.
Der Einfluss, ich meine, klar. Wir haben natürlich ein großes, also mit 240 Mitgliedern ist es schon eine gute Anzahl. Also sind wir, glaube ich, sogar der größte Verein hier in Größen. Aber ob das wirklich einen Einfluss hat, das kann natürlich weitertragen. Das kann natürlich auch als Multiplikatoren, die Einzelmitglieder wirken, dass man sagt, hier gibt es Möglichkeiten, das zu machen. Aber ich glaube nicht, das ist im Endeffekt, ich glaube, diese Pandemie, wie ich sie jetzt erlebt habe, gerade jetzt in den letzten 2-3 Monaten, ist es oftmals sehr, sehr individuell und dass man auch als Außenstehender auf jemanden, der eine gefestigte Meinung hat, kaum Einfluss nehmen kann. Und ich glaube, das wäre jetzt auch falsch zu sagen, dass wir das als Verein beziehungsweise als Vorstand dort eine gewisse Meinungsänderung und Meinungsmachung einfach machen können. Das, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das hat auch viel, viel mit Akzeptanz der derzeitigen Maßnahmen zu tun und das können wir als Verein gerade in der jetzigen Zeit, wo man sich ja doch nicht so oft sieht, Kontakt halt wirklich oft nur medial passiert, also über Handy oder Telefonate oder mal kurz mal beim Einkaufen, hat man da wirklich wenig Möglichkeiten. Das könnte man sich, wenn man sich öfters treffen würde und könnte, dann könnte man da sich Einfluss nehmen, aber das ist im Moment, wo es ja diese Kontaktbeschränkung wirklich gibt, kaum machbar.
Wird die Rolle von einem Sportverein für die Gemeinde vielleicht auch dann etwas überschätzt? Ich habe das Diktum der sozialen Tankstelle vom Deutschen Olympischen Sportbund schon genannt.
Ich denke ja. Die Effekte kann ein Verein durchaus auf seine Mitglieder haben, also gewisse Effekte, auch im Verständnis zu Entscheidungsprozessen, im Verständnis zu Demokratieprozessen. Das kann ein Verein durchaus haben, aber das habe ich auch in den Projekten, die ich beim Landessportbund durchgeführt habe, mitbekommen. Der Verein muss prinzipiell erstmal Freiräume für diese Themen haben. Das sehe ich in vielen Vereinen einfach nicht, weil viele Vereine müssen sich alleine um den Spielbetrieb kümmern. Die kümmern sich, dass sie genügend Mitglieder haben, dass sie genügend Nachwuchsspieler haben, dass sie genügend Trainer haben, dass das Geld immer passt. Das sind so viele, viele Themen, die in diesen ehrenamtlichen Bereich auf die ehrenamtlichen Vereinsfunktionäre zukommt, dass man erstmal diesen Spielraum haben muss, um sich mit dem Thema Demokratie beziehungsweise auch die sozialen Themen zu beschäftigen. Und wenn man diese Freiräume nicht hat, dann wird es schwer, dort eine gewisse Akzeptanz auch zu bekommen, dass man sich jetzt als Verein auch ein wichtiger Punkt in der Gesellschaft ist, die dort auch durchaus in der Lage sind, dort gewisse Meinung und auch eine gewisse Position zu den Mitgliedern hinzutragen. Und da braucht man halt diese Freiräume und die sehe ich nicht bei jedem Verein.
Sollte es denn aus Ihrer Sicht eine Aufgabe sein, von Sportvereinen auch dann wirklich für Demokratieförderung dann einzutreten?
Ja, auf alle Fälle. Also das ist ja, ich meine, der Grundgedanke eines Vereines ist ja absolut ein demokratischer Gedanke. Das heißt, die Mitgliederversammlung, das höchste Organ des Vereines, wählt den Vorstand. Das ist einfach genau das, was die Demokratie uns vorgibt, dass jeder sich einbringen kann, der da möchte. Und deshalb sollte man auch, wenn man im Verein organisiert ist, diese demokratischen Werte auch leben. Ja, aber das hängt natürlich immer von dem an, die vorne dran stehen. Das heißt, dass der Vorstand dort dementsprechend auch Demokratie belebt, dass man die Gedanken und die Interessen der Mitglieder auch aufnimmt und dass man versucht, den Mitgliedern auch eine Plattform zu geben, wo sie sich einfach zu den Prozessen oder zu den Themen, die im Verein, aber auch in der Gesellschaft präsent sind, auch sich äußern können. Und das zählt natürlich auch mal bei einem Fußballspiel danach, bei einem Bierchen in einer Vereinsgaststätte, sich auch mal auszutauschen. Ja. Und das fehlt halt mittlerweile.
Der Verein, von dem Sie Vorstandsvorsitzender sind, existiert in einer Gegend, in der die AfD bei der Bundestagswahl 22,5% der Zweitstimmen bekommen hat, fast stärkste Partei geworden wäre. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist auch da, dass in Ihrem Verein es AfD-Anhänger gibt. Ist das dann bei solchen Biergesprächen irgendwie ein Thema oder bleibt Politik dann komplett aus dem Sportlerheim raus?
Ich denke, dass Politik gerade die derzeitigen Maßnahmen und auch die derzeitige Pandemie immer ein Thema sein wird, weil das bewegt ja Menschen. Das ist ja, was unseren Alltag beeinflusst. Und ich glaube, was in der Art beeinflusst, was ich auch noch nicht persönlich erlebt habe. Und dann ist das schon auf alle Fälle ein Thema, auch in einem Vereinsheim. Das ist auch ein Thema beim Training, nach dem Training. Das ist auch ein Thema sicher bei den Kindern, die bei uns im Verein trainieren, bei den Eltern. Also das denke, das sollte man nicht unterschätzen. Und aber das Wichtige ist ja, dass man sich darüber austauscht. Und vielleicht kann man ja doch den einen oder anderen mit einer Meinung, mit einer Darstellung dann auch nicht wenig Sachen beeinflussen. Beeinflussen ist immer sehr negativ besetzt. Aber auf alle Fälle dort auch mal eine andere Weise zu zeigen und ihm zu geben. Und vielleicht kann das schon einen Einfluss haben. Ja.
Sie haben gerade eben gesagt, dass es für viele Vereine schwer ist, sich noch um dezidierte Demokratieförderung zu kümmern, einfach weil die Aufgaben so schon für Ehrenamtliche sehr fordernd sind. Ja. Was müsste denn passieren, damit Vereine, Sportvereine befähigt werden, sich mehr darum zu kümmern? Also welche Unterstützung müsste es zum Beispiel von der Politik geben?
Also ich glaube, von der Politik wäre es ganz wichtig, dass man Vereine auch mal unter die Arme greift. Ich meine, das hat nicht immer was mit Geld zu tun. Viele sagen, naja, wir brauchen Geld, wir wollen das und das setzen. Aber ich glaube, ein prinzipieller Ansatz wäre eine gewisse, ich will nicht sagen, ja doch, Wertschätzung. Das heißt, dass man die Vereine auch im öffentlichen Leben, dass man sie immer mal auch wieder in diesen Fokus setzt und sagt, hier gibt's jemanden, die eine gute Arbeit machen, die das alles ehrenamtlich machen und dass man dort ein gewisses Selbstverständnis für die Vereine auch entwickelt. Dass man sagt, okay, das sind wirklich wichtige Bindeglieder und man sollte sie wirklich auch in dieser politischen Tätigkeit nie vergessen. Und was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, wo viele Vereine einfach zu kämpfen haben, sind oftmals Sportstätten, wo gerade hier in Thüringen ja natürlich, weil dort ein Riesenstau auch in den letzten Jahren aufgetreten ist. Das ist alles, was Investitionsmaßnahmen in Sportstätten betrifft. Teilweise haben Vereine Sportstätten selber übernommen, stecken da sehr, sehr viel Geld und Zeit rein. Und wenn man da sagen würde, man könnte dort eine gewisse Unterstützung auch von der politischen Seite her bekommen, diese Sportstätten so zu erhalten, dass sich die Vereine nicht darum kümmern müssten, ich glaube, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Dann könnte man sich als Verein auch mit ganz anderen Themen beschäftigen. Und da ist ja Demokratie, glaube ich, nur eins. Ja, da gibt es ganz viele Sachen, wie man heutzutage auch an Kinder, gerade mit Kindern und Jugendlichen, ranbringen kann und wo man auch ein wichtiger Teil auch von dieser, ja, von dieser Gesellschaft sein kann, dort ein gewisses Selbstverständnis, auch eine gewisse Haltung zu vertreten und auch zu vermitteln.
Sagt Thorsten Abicht, Bürgermeister in der thüringischen Gemeinde Greußen und Vorstandsvorsitzender des dortigen Sportvereins. Sie ist die bekannteste Langstrecken-Rallye der Welt, die Dakar-Rallye. Die heißt immer noch so, obwohl die Stadt im Senegal seit 2007 nicht mehr angefahren wird, wegen Terrorgefahr. Die Rallye ist dann erst durch Südamerika gefahren und hat jetzt in Saudi-Arabien eine neue Heimat gefunden. Die Angst vor Terrorangriffen ist aber heute wieder zurückgekehrt. Es hat nämlich eine Explosion am Fahrzeug des Franzosen Philippe Boutron gegeben, der dadurch schwer verletzt am Bein wurde. Welchen Hintergrund diese Explosion hat, steht noch nicht fest. Die Sicherheitsvorkehrungen sind aber auf jeden Fall nochmal verschärft worden. Davon ungeachtet ist heute die erste lange Etappe gestartet. Insgesamt müssen die Fahrerinnen und Fahrer pro Tag zwischen 500 und 800 Kilometer zurücklegen und das 12-mal. Mit dabei ist auch die deutsche Fahrerin Annette Fischer in der Klasse der leichten Prototypen zum insgesamt 4. Mal. Und sie hat mir gestern nach der ersten Etappe erstmal geschildert, durch was für eine Landschaft sie sich da kämpfen muss.
Also erstmal muss ich sagen, das erste Mal, ich bin jetzt das dritte Mal in Saudi-Arabien und ich bin wahnsinnig überrascht über die Landschaft. Wir sind ja von Südamerika nach Saudi-Arabien gegangen und keiner hat sich eigentlich vorstellen können, wie man eine komplette Dakar, die früher durch verschiedene Länder gegangen ist, in einem Land ausrichten kann. Und das hat uns alle super überrascht, dass Saudi-Arabien so unterschiedlich ist. Also man hat hier von wirklich Steppenlandschaft, wo man sagt, okay, da ist kilometerweise einfach gar nichts, außer ein bisschen Camelgras, bis richtig hohe Dünen, ja, von Felsen, die wie Pilze aus dem Boden wachsen, würde ich fast sagen. Also die letzten 2 Jahre war ich als Co-Driver dabei und ich muss sagen, ich hatte oft mal eine Wow-Note dabei. Also wo ich dann einfach meinem Fahrer gesagt habe, hey, schau mal da, weil das einfach eine unglaublich schöne Landschaft ist, durch die wir fahren. Also ich glaube, man kann hier alles machen in dem Land.
Was ist denn die größte Herausforderung? Ist das dann diese unterschiedliche Landschaft? Ist das die pure Distanz, sowohl in Kilometern als auch dann in reiner Zeit, die Sie dann am Lenkrad verbringen, was ja auch eine mentale Belastung ist? Was ist das, die größte Herausforderung für Sie jetzt in den kommenden Tagen und Wochen?
Ich glaube, das ist eine Summation aus allem, muss ich sagen. Es ist natürlich die Länge, also jeden Tag fit zu sein, jeden Tag 800 Kilometer zu fahren, ist einfach, es ist wahnsinnig lang. Und man kann sich das vorstellen, wie als man von Berlin nach München, es sind nur 600 Kilometer, durch Wald und Steppe und über Stock und Stein fährt. Und ich glaube, da kann sich jeder ein Bild von machen, wie sich das anfühlen würde. Das ist normalerweise schon auf der Straße oder auf der Autobahn anstrengend. Und wenn man dann keine Straße hat, sondern einfach nur durchs Gelände fährt, ist das natürlich körperlich anstrengend, klar. Und das nicht einen Tag, sondern wir fahren nicht von Berlin nach München einen Tag, sondern 12 Tage hintereinander.
2019 sind Sie als Fahrerin die Dakar gefahren und dann in den vergangenen 2 Jahren waren Sie eben als Beifahrerin mit dabei. Dieses Mal sind Sie wieder dann am Steuer. Was haben Sie als Beifahrerin gelernt, was Ihnen jetzt hilft?
Vor allem die Landschaft lesen natürlich. Wir haben für jede Box quasi, wo wir die Beschreibung der Strecke haben, man kann sich das so vorstellen wie auf einem Navigationssystem, wo man einen Pfeil nach rechts und links hat und dann ist daneben noch eine Kilometrierung und ein Kompasskurs meistens und eventuell noch ein kleines Piktogramm, wie die Strecke dort aussieht. Also zum Beispiel steht da noch ein Baum oder noch ein Haus oder noch irgendwas, wo man das wieder erkennen kann. Und ganz wichtig sind die Kompasskurse, dass man sich wirklich daran hält, dass man an der Kreuzung genau an dem Punkt genau den Kompasskurs einschlägt. Und die meisten denken immer, ja, wir fahren ja mit einem GPS. das kann man sich nicht so vorstellen wie im normalen Straßenauto. Das ist im Prinzip eher ein Kontrollsystem für uns. Das heißt, wir müssen Punkte suchen in der Wüste und die sind so ein bisschen wie beim Geocaching versteckt. Also man hat quasi das Roadbook als Hinweis, wo die sind. Und wir müssen dann in einem bestimmten Radius diesen Punkt erreichen und dann validiert unser GPS diesen Punkt. Und das Wissen darum, das bringt mich jetzt als Fahrer wahnsinnig weiter, weil ich einfach weiß, an welchen Stellen der Co. Probleme haben könnte oder wo er versucht, mich dann dahin zu bringen, wo ich hin muss. Oder manchmal fährt man auch einfach eine halbe Stunde im Kreis, weil man so einen Punkt nicht findet. Ja, das passiert nicht nur denjenigen, die hinten irgendwo fahren, sondern auch den Top-Autos, wie zum Beispiel Carlos Sainz letztes Jahr, der eine Dreiviertelstunde einen Punkt gesucht hat. Also das ist wirklich so ein bisschen wie Schnitzeljagd an mancher Stelle. Und es ist, also die Herausforderungen sind alles zu beherrschen, vom Fahrerischen, vom Navigatorischen, vom Mechanischen, vom, eine Nase und ein Gespür dafür haben, wo man sowas findet, wo man die Punkte finden kann.
Unter der Woche hat Formel-3-Fahrerin Sophia Flörsch sich bei der Deutschen Welle darüber beschwert, dass die Förderung für Frauen im Motorsport, in ihrem Fall dann vor allem in den Formelklassen, nicht gut genug sei. Es hat ja auch noch nie eine Siegerin von einem Formel-1-Grand Prix gegeben. Bei der Rallye Dakar hat es ja schon mit Jutta Kleinschmidt 2001 eine Frau gegeben, die da wirklich die Krone gewonnen hat. Wo steht der Rallye-Motorsport bei der Frauenförderung?
Naja, dazu müsste man mal wissen, was Frauenförderung ist. Wenn wir von Gleichberechtigung reden, glaube ich, sind wir relativ weit vorn, weil es einfach, ja, Gleichberechtigung heißt für mich, es ist gleichberechtigt und das ist es tatsächlich. Also man fährt gegen Männer, man hat zwar eine eigene Wertung mittlerweile, hat die auch für mich einen Wert, weil seitdem es die Extreme E gibt, kommen immer mehr Frauen in den Rallye-Sport, weil es einfach eine sehr ähnliche Art von Auto ist, sagen wir es mal so.
Extreme E, müssen Sie, glaube ich, kurz einmal erklären?
Ja, die Extreme E ist eine neue Sportart, würde ich jetzt mal, eine Sportserie, die mit Offroad-Autos fährt, allerdings im Elektrobetrieb und nicht so lang, wie wir das machen, über so viele Kilometer, sondern eher über 6, 7, 8, 9 Kilometer im Rundkurs auf verschiedenen Stellen der Welt. Und mit diesem Format wollen sie auf den Umweltschutz in diesen verschiedenen Regionen, wo sie fahren, aufmerksam machen. Und das Spezielle an der Rennserie ist, dass sie 50-50 mit Frauen und Männern besetzt ist. Das heißt, ein Team besteht immer aus einer Frau und einem Mann. Und seitdem es das gibt, das ist jetzt ein Jahr, hat sich die Zahl der Frauen massiv verstärkt, würde ich sagen. Ich glaube, es gab noch nie so viele Frauen wie dieses Jahr bei der Dakar. Wir haben, glaube ich, um die 30 Frauen dabei, was immer noch sehr, sehr wenig ist im Vergleich zu den kompletten Teilnehmerzahlen. Aber ja, im Vergleich zu den Vorjahren ist es ein massiver Anstieg. Und da bin ich natürlich sehr glücklich drüber. Förderung an sich, dass man sagt, man fördert junge Talente, glaube ich, gibt es in dem Sport sowieso so gut wie gar nicht. Also weder für Männer noch für Frauen. Also an der Stelle kann man, glaube ich, den Gleichberechtigungsgrundsatz ansetzen und sagen, da gibt es keinen Unterschied. Aber es wäre natürlich schön, wenn es das auch für junge Männer und junge Frauen geben würde.
Sophia Flörsch hat auch darüber berichtet, dass bei ihr auch das Problem ist, dass die Sponsoren immer noch so ein bisschen zögern, sie zu unterstützen. Haben Sie das irgendwie in Ihrer Karriere mitbekommen, dass es da ein Zögern gibt? Oder, was ja auch vielleicht für manche Sponsoren ein Argument sein könnte, dass sie insbesondere dann vielleicht ein Frauenteam fördern, weil das besser zur Unternehmenskommunikation passt zum Beispiel?
Naja, um ehrlich zu sein, hatte ich das gehofft und habe es auch gedacht, im Speziellen, wo ich das erste Mal gefahren bin und mit der Andrea Peterhanse gefahren bin, die ja auch schon eine sehr berühmte Frau ist im Motorsport. Wir haben sehr, sehr stark zu kämpfen, mit Sponsoren und Sponsoren zu finden. Es ist extrem schwierig. Und ja, das kann ich, denke ich, auch so unterstützen. Es ist als Frau nicht einfacher, im Gegenteil. Ich denke, es ist eher komplizierter.
Woran liegt das? Was kriegen Sie da als Feedback dann von den Sponsoren? Sie sind eine Frau, deswegen sponsoren wir Sie nicht? Oder was kriegen Sie da so unterschwellig vielleicht auch noch transportiert?
Naja, grundsätzlich muss man sich überlegen, weshalb so ein Sponsor einen sponsern sollte. Und normalerweise will der irgendein Produkt verkaufen. Und dieses Produkt muss einen Markt finden. Das heißt, normalerweise schauen viel mehr Männer Rallye und Motorsport als Frauen. Und welches Männerprodukt soll man jetzt bei einer Frau promoten? Also es ist gar nicht so einfach. Soll es Werkzeug sein? Eine Frau, die jetzt Werkzeug promotet, kauft das jetzt ein Mann? Ist es Bier? Wenn ich jetzt eine Bierwerbung auf dem Auto habe, trinkt dann ein Mann mehr Bier? Also an der Stelle kann ich auch die Sponsoren verstehen, dass es nicht einfach ist, da eine Kommunikationsstruktur aufzubauen. Auf der anderen Seite denke ich, dass es möglich ist. Ja? Das heißt ja nicht nur, dass Männer Bier trinken, sondern auch Frauen trinken Bier. Und warum nicht mal in die Richtung gehen, ne?
Eindrücke von Annette Fischer, Fahrerin bei der Rallye Dakar. Nach der heutigen Etappe liegt sie auf Platz 22. Und eine längere Version des Interviews, wo es auch noch mal mehr um die Beziehung zwischen Fahrerin und Beifahrerin geht, finden Sie in der DLF Audiothek. Es sieht nicht besonders schön und elegant aus, was Bryson DeChambeau mit einem Golfball anstellt. Andere Spieler müssen vielleicht um einen See herumspielen, um zum Loch zu kommen. DeChambeau drischt beim Abschlag so dermaßen auf den Ball ein, dass der einfach über den See hinwegfliegt. Mehr als 340 Meter teilweise. Diese Weitenjagd sorgt aber auch für Kritik und soll durch eine Regeländerung zumindest ein wenig gebremst werden. Jürgen Kalver berichtet.
Er war schon als Teenager ein Tüftler, der alles in Frage stellte. Seine Denke sorgte für eine Reihe von Innovationen, darunter spezielle Schläger und seit dem ersten Corona-Lockdown vor allem die Arbeit an seinem Körper. Bryson DeChambeau wollte sowohl muskulöser als auch beweglicher werden, um den kleinen Ball noch weiter zu schlagen als die Konkurrenz. Zwei Tage vor dem Jahreswechsel beschreibt er die Entwicklung seiner Geheimwaffe in einem Video auf seinem YouTube-Kanal. Dort, wo ihm mehr als 200.000 Neugierige folgen, um ihn und seine ungefilterte Begeisterung am eigenen Erfolg zu erleben.
Das ist besser als Anabolika. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Ich habe meine Kraft mehr als verdoppelt und das in sehr kurzer Zeit.
Das Resultat eines besonderen Fitnesstrainings, für das der Texaner in Colorado einen Spezialisten engagiert hatte, er wirbelt seine Schläger heute 10% schneller durch die Luft mit einer Schwunggeschwindigkeit von mehr als 200 Stundenkilometern. Eine Energie, die dafür sorgt, dass der Ball jetzt weiterfliegt. Er landet allerdings viel zu häufig in unebenem Gelände links und rechts vom Fairway, weshalb seine Erfolgsbilanz vergleichsweise bescheiden ist. Der US Open-Sieg 2020 ist das bislang einzige herausragende Resultat. Am Aufwand selbst kann es nicht liegen. Zu seinen Helfern gehört nämlich auch noch ein hochmotiviertes Team aus Ingenieuren einer kalifornischen Ausrüsterfirma. Die entlohnt DeChambeau so gut, dass er dank dieser und anderer Werbepartner inzwischen mit seiner Vermarktung mehr verdient als mit den Preisgeldern auf dem Golfplatz. Der Weltranglistenfünfte genießt die Rolle als Aushängeschild mit Blick auf den weltweiten Markt kaufkräftiger Amateurgolfer. Die Techniker experimentieren ständig herum. Sei es am Material der Schlägerköpfe, sei es an der Länge des Schlägerschafts. Die Theorie dahinter entstammt uraltem Wissen aus der Physik, wo das sogenannte Hebelgesetz besagt, je länger der Kraftarm, desto wirkungsvoller der Bewegungsablauf. Im September probiert der 28-Jährige bei der Weltmeisterschaft der Longhitter, bei der es nur darum geht, den Ball möglichst weit zu schlagen, einen Schaft von 1,22 Meter aus. Das Ergebnis beschreibt DeChambeau mit leuchtenden Superlativen.
Das könnte der Tag sein, der Golf in eine andere Richtung, in eine neue Stratosphäre schießt.
Was er nicht erwähnt, dank einer Regeländerung, die am 1. Januar in Kraft getreten ist, darf man einen derart langen Schläger bei regulären Turnieren nicht mehr benutzen, egal ob bei den Profis oder den Amateuren. Der amerikanische Golfverband und die britischen Traditionswächter vom Royal and Ancient Golf Club im schottischen St. Andrews, die weltweit gemeinsam für das Reglement verantwortlich sind, wollen verhindern, dass die Materialschlacht ausartet. Die maximale Schaftlänge liegt nun bei 1,17 Meter. Um solche Regeländerungen herrscht hinter den Kulissen oft ein kleiner Kulturkampf. Briten wollen aus Tradition eher weniger regulieren, die Amerikaner mehr. Durch die ständigen Verbesserungen beim Equipment sind gewisse Regeln aber nötig. Sonst würden die bestehenden und für teures Geld gebauten Golfplätze für die Topspieler zu läppischen Herausforderungen werden. Von einigen Stars wurde Unmut laut, was der Münchner Stefan Jäger, Nummer 129 der Weltrangliste, nicht versteht. Er habe im normalen Turnieralltag bisher keinen einzigen Golfer mit einer Schaftlänge gesehen, die über den neuen Grenzwert hinausging. Auf Amerikanisch sind das 46 Inches.
Es haben mal ein paar Leute probiert mit diesen 48 Inches, also 2 Inches, 5 Zentimeter Länge. Ich glaube jetzt nicht, dass diese Längeneinschränkung was gemacht hätte. Auf der PGA Tour ist klar, wenn du lang bist, ist gut, aber du musst auch schon präzise sein. Wenn du brutal harte Grüns hast und das Raff hoch hast, ist egal, wie lang du bist. Wenn du jetzt super kurz bist, dann musst du arbeiten, musst du zu viel arbeiten.
Jäger liegt deutlich hinter Deschambeau zurück. Bei seinen Abschlägen kommt er im Schnitt auf eine Weite von knapp 270 Metern, ist also 30 Meter kürzer als die stärksten Konkurrenten. Seine Qualität zeigt Jäger rund ums Grün, beim sogenannten kurzen Spiel. Bei den längeren Schlägen gibt es durchaus Verbesserungsbedarf, sagt er im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Aber anders als Deschambeau geht es ihm nicht um größere Distanz, sondern um mehr Konstanz. Und da spielt nicht nur die Schlägerlänge eine Rolle.
Da wird gearbeitet vom Körper, vom Golfen her, vom Mentalen, vom eigentlich allem. Dieser Golfsport hat sich jetzt in den letzten 15, 20 Jahren so verändert, dass du, wenn du nicht alles machst, wirst du einfach überholt von anderen.
Der deutsche Golfer Stefan Jäger im Beitrag von Jürgen Kalfer. Für Jäger geht die Saison dann Mitte Januar in Honolulu los. Die deutschen Tennisspieler sind jetzt schon im Einsatz in Australien beim ATP Cup, einem Wettbewerb für Nationalmannschaften. Das deutsche Team rund um Olympiasieger Alexander Zverev hat aber heute das erste Duell gegen Großbritannien verloren. Ina Kast.
Über seinen Sieg im Einzel gegen den Weltranglisten-12. Cameron Norrie konnte sich Alexander Zverev nicht wirklich freuen. Zu groß war die Enttäuschung über die deutliche Niederlage im Doppel an der Seite von Kevin Kravitz. Das deutsche Duo hätte gewinnen müssen, um insgesamt gegen Großbritannien zu siegen. Dass Zverev nach seinem Einzel auch im Doppel überhaupt angetreten war, lag daran, dass der eigentliche Doppelspezialist Tim Pütz an einer leichten Armverletzung laboriert. Er hat in Sydney bislang nur sehr wenig trainieren können. Vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die USA steht das deutsche Team nun schon enorm unter Druck. Teamkapitän Michael Kohlmann hofft vor allem, dass die deutsche Nummer 2, Jan-Lennard Struff, nach der Auftaktpleite nicht so hibbelig und mit mehr Selbstvertrauen ins Match gegen den Aufschlagriesen John Isner gehen wird.
Informationen waren das von Ina Kast und damit endet diese Ausgabe von Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger. Im Namen des gesamten Teams vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch einzelne Beiträge nachhören möchten, dann können Sie das natürlich gerne tun in der DLF Audiothek. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.